Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ve sellem ve zid ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Aber wir sind heute inshallah beim letzten Teil von diesem gesegneten Brief. Alhamdulillah. Der 193. Brief war das von Imam Rabbani Kudissuhu. Der vierte Teil ist das. Zwei Teile waren direkt bezogen auf den Brief und der zweite Teil war, wie ihr wisst, über die Mashabs. Heute, inshallah, werden wir versuchen, den Brief zu beenden, darauf einzugehen. Also wir werden einmal auf die Themen noch ein bisschen eingehen, was letztes Mal war. Dann ist mir tatsächlich letztens ein historischer Fehler vorgetreten. Dann habe ich diesen nochmal recherchiert, um den zu korrigieren, und dann werden wir noch mal ein bisschen in die Historie eingehen von Imam Rabbani, also zu der Zeit ungefähr, wo dieser Brief geschrieben wurde. Und dann werden wir uns um den Brief kümmern, inshallah. Das wird so die Reihenfolge sein von heute. Letztens haben wir über etwas gehört, ihr erinnert euch, inshallah, über das Moscheebauen in der Nähe von den Schülern von dem Sheikh Jiyun, der Ansprechpartner von diesem Brief. Sheikh Seyyid Farid Kudissuhu. Er ist ein alter Sheikh, ein alter Alim, aber Tasawwuf, Ahl Sunnat wal Jamaat. Er kann nicht so viel in die Moschee gehen. Es gibt sowieso nicht so viele Moschees in dieser Zeit. Viel wurde kaputt gemacht. Dann wird was gemacht? Eine Moschee gebaut in der Nähe von seinen Schülern. Das heißt, jetzt hat er einen Zugang. Die Schüler haben einen Zugang zu ihm, zum Gebet, zum Zikir, zum Sohbet. Und Imam Rabbani Hazret schreibt, Alhamdulillah, wir freuen uns über solche Nachrichten. Möge Allah Ta'ala das noch mehr machen, dass wir solche Nachrichten hören. Und dann haben wir daraus erkannt, dass Hubbu fillah, die Liebe für Allah Ta'ala, etwas sehr, sehr Wertvolles ist und dass wir das in diesen Wörtern riechen können. Weil er freut sich für etwas, was eigentlich nicht direkt was mit ihm zu tun hat. Weder hat er Ruhm dadurch, noch Geld, nichts. Er weiß, ein Ahl Sunnat wal Jamaat Alim ist jetzt präsent, eine Moschee ist dort, die Leute werden inshallah den Islam richtig lernen. Wir haben mit den Brüdern darüber geredet, schon vor einigen Wochen, aber das ist auch uns immer wieder bewusst, dass der Zugang zu unserem Sheikh, Sheikh Sultan Hikmetullah al-Husseini Qudissuhu, uns so einen Segen gebracht hat, dass wir eigentlich sehr viel mitfühlen können mit den Worten von Imam Rabbani Hazret. Warum? Bevor wir hier hingekommen sind, die meisten, wie waren wir? Manche hatten Probleme beim Praktizieren, sind hier hingekommen und das wurde Wesile, dass sie einfach beten können, einfacher fasten können, sich an Schariat halten können. Andere haben das vielleicht gemacht, hatten Ethikat-Probleme, haben den Islam nicht ganz verstanden, haben falsch gedacht, haben nach Lust und Laune gehandelt. Was ist passiert? Wir sind hier hingekommen zu Hopane. Hopane ist eigentlich nur ein Symbol, wofür? Wie diese Jami, die in der Nähe von einem Gelehrten gebaut wurde. Das heißt, wir hatten jetzt einen Zugang, wir hören zum ersten Mal vielleicht in unserem Leben von einem Evliya, von einem Alim. Wir gehen ihn besuchen. Was passiert? Normalerweise, wie wir in den Büchern, wenn wir Tasawwuf-Bücher lesen, dann sehen wir, dass die Gelehrten so einen Werdegang hatten. Du gehst als Kind Medrese, Hafizlik, dann Arabischunterricht, Fıkh, Usul, Tafsir, alles mögliche, und am Ende, wenn du das Ende erreicht, die Spitze erreicht hast, warst du dann wo? Dann hast du dich vielleicht vor den Füßen von einem Evliya gefunden und hast vielleicht Tariqat genommen und hast dann große Stufen bei Allah erreicht. Was haben wir gemacht? Wir können kein Arabisch, Koran lesen, schwer, also Hafiz brauchen wir gar nicht drüber reden. Also islamisches Wissen sehr schwach, Praktik sehr schwach. Und jetzt gehen wir und binden uns an einen Sheikh wie diese von früher. Macht vielleicht äußerlich erstmal keinen Sinn. Vielleicht versteht man das System erstmal nicht. Aber dann kommt man zu der Weisheit, weil früher hat man auch Leute wie uns nicht angenommen an dieser Tür. Weil das war die Tür der Elite. Wie willst du jemanden zu einem Gottesfreund machen, wenn du ihm noch beibringen musst, wie man Fatiha liest? Sehr schwer. Aber die Gottesfreunde, die Evliyas dieser Zeit, haben was gemacht? Die haben diese Tür geöffnet, die haben gesagt, du bist Muslim, du möchtest Reue zeigen, du möchtest dabei sein, dann kannst du kommen. Und jetzt sehen wir auf einmal einen Switch in unserem Leben. Viele sind Zeuge davon. Viele sind hier Zeuge davon. Das Hauptfundament, Akkaid und Schariat, hat gefehlt in unserem Leben. Wir haben von ganz in der Spitze angefangen, Tasawuf. Aber was hat das gebracht? Dass wir auf einmal dann durch diese Tür im Tasawuf Schariat und Akkaid gelernt haben. Wir haben vorher keine Fiqh-Bücher aufgeschlagen. Wir haben früher noch nie von Ahl Sunnat wal Jamaat Itikad gehört, von den einzelnen Punkten gehört. Das haben wir erst gelernt, nachdem wir an dieser Tür waren, Alhamdulillah. Sprich, wenn wir uns freuen, dass jemand eigentlich diesen Weg gefunden hat oder zu Hubhane gekommen ist, dann sollten wir uns nicht freuen, und Alhamdulillah sehe ich auch bei uns nicht, dass jetzt Hubhane gewachsen ist. Jetzt haben wir einen mehr, jetzt können wir noch mehr prahlen. Nein, das ist es nicht. Denn wenn das heißt für uns, Hubbu fillah, weil ich weiß, dieser Bruder wird jetzt aus diesem Schlamm rauskommen, inshallah. Wenn er sich anstrengt, wenn er die Anstrengung zeigt, hier lernt, diesen großen Evliya besucht, dann wird er seinen Nutzen haben, dann wird er Schariat, Akkaid lernen, er wird ein vernünftiger Muslim werden, inshallah, der nicht in diese Fallen fällt. Deswegen ist das etwas sehr, sehr Besonderes. Also ich erinnere mich, ihr kennt meine Geschichte ein wenig, ich habe meine Familie eine Zeit lang viele Probleme gemacht, ne, weil ich dann ein bisschen der Ausreißer war, nein, ich weiß besser, wie man handelt, ihr wisst es nicht, ihr seid Mezheb Jahils und ich gucke die Hadith und ich verstehe das, diese Filme, ganz eklige Filme. Wann habe ich zum ersten Mal aber in solchen Themen mein Opa ein Lächeln verbracht? Nachdem ich bei meinem Sheikh war, verstanden habe, was abgeht, was Mezheb sind, was Akkaid ist, dann zu ihm gekommen bin, nicht mehr anders gebetet habe, sondern jetzt gefragt habe, Dede, kannst du mir ein Fiqh-Buch geben? Und dann hatte er was von, lass mich nicht lügen, 1970 irgendwas, von Ömer Nasuhi Bilmen, das große Handbuch des Islams, womit wir auch hier Unterricht gemacht haben, hat er mir dann gegeben mit einem Lächeln im Gesicht. Diese Tür hat sich mir erst geöffnet, nachdem ich an diese Tür gekommen bin. Und deswegen freut sich Imam Rabbani so, weil diese Tür sich für so viele Leute öffnet mit dieser Moschee. Das ist nichts Kleines, das ist etwas Wunderschönes. Was für Themen hatten wir noch? Er sagt, in jeder Zeit, ob es jetzt Sahabezeit ist, Osman, Andalusien, Primetime oder auch Cumhuriyetzeit in Türkei, Indienzeit zu Imam Rabbani's Zeit, unsere Zeit jetzt in Europa, schwere Zeiten. Er sagt, die Hizmet ist immer wertvoll an den Islam. Die Hizmet, das Klammern an die Gebote und Verbote, Schariat, an die Sunnan, dass man in dieser Zeit dann noch was macht? Miswak benutzt, Takke Sadek trägt. Das sind besondere Sachen. Die Sohbet- und Ilim-Kreise, die arm geworden sind in dieser Zeit, die Zikir-Kreise, sie sind immer wertvoll, aber vor allem in dieser Zeit sind sie besonders wertvoll. Denn in dieser Zeit haben sie nicht viele Besitzer. Und wenn du kommst und sagst, ja Rabbi, diese Sachen, diese Emanet von Rasulullah, von diesen Gelehrten, nehme ich mir an und ich versuche, sie zu beschützen, dann wirst du Ehre bekommen. Dann wirst du wertvoll werden. Und dann hatten wir noch natürlich diesen Hadith, woran wir uns auch inshallah erinnern, wo Ali sinngemäß sagt zu den Ashab, zu den Sahaben, ihr lebt in einer Zeit, wir erinnern uns, ihr lebt in einer Zeit, wo, wenn ihr von 10 Geboten ein Gebot nicht macht, seid ihr jahannamlik, seid ihr im Feuer. Aber so eine Zeit wird kommen, wo die Muslime, wenn sie von 10 Geboten ein Gebot machen, nicht in Jahannam kommen, jannatlik sind. Weil alles arm sein wird, schwach sein wird. Das dürfen wir natürlich nicht falsch verstehen und faul werden. Denn Allah Ta'ala beurteilt nach den Möglichkeiten und nach den Absichten. Wir können alle im gleichen Raum sein und alle die gleichen Taten machen, aber alle anders beurteilt werden. Weil der eine hat erst mit 18 erfahren, dass das Gebet Pflicht ist und der andere ist so aufgewachsen. Das heißt, wenn der eine einen Fehler macht, dann ist das nicht gleich wie von dem anderen, weil er wusste eigentlich besser. Wenn der andere 10 Jahre hier dabei ist und der andere seit einem Jahr, wir sind im gleichen Raum, die machen die gleiche Tat, wird Allah Ta'ala das aber nicht gleich beurteilen, weil er ist der Gerechte. Und sie haben alle verschiedene Ausgangspunkte. Das muss man betrachten. Das heißt, wenn ich theoretisch die Möglichkeit hätte, auch in dieser Zeit 10 von 10 zu machen, dann muss ich auch 10 von 10 machen. Dann darf ich nicht respektlos sein und sagen, ah, dieser Hadith und es ist doch diese schwere Zeit, dann kann ich auch 1 von 10 machen. So ist das natürlich nicht gemeint, Hascha. Wir haben dann noch von dem Respekt und die Liebe zu der Ahle Bayt gehört. Er hat einen, Imam Rabbani, also er hat einen besonderen Wert der Ahle Bayt zugeschrieben. Er hat gesagt, es ist sowieso schön, aber noch schöner, noch wertvoller, noch ehrenhafter und genau passend, wenn ihr die Helden der Ahle Bayt in der Bawi dieser Umma hilft. Er hat sie herausgehoben. Eine kleine Anekdote von dem Vater von unserem Sheikh, Sayyidah Hazrat Dede, wo man nochmal sieht, wie die Gelehrten untereinander die Ahle Bayt respektiert haben. Sayyidah Hazrat, der Vater von unserem Sheikh, geht seinen eigenen Sheikh besuchen. Sheikh Ali Arinji, Kudissuduhu. Mit wem? Mit seinem Enkel zusammen. Sie gehen dahin, wer schon mal dort war, weiß, wie das abläuft. Wenn Leute neu ankommen, nach dem Gebet, wenn Leute Fragen haben, Probleme haben oder auch einfach nur neu angekommen sind und begrüßen wollen den Sheikh, dann sind sie so in einer Schlange und eine Person geht hin, stellt seine Fragen, sagt seine Sorgen, küsst seine Hand und geht. So ist eine Schlange. Der Enkel von Sayyidah Hazrat ist jetzt später gekommen. Sayyidah Hazrat hat schon sozusagen sein Ziyarat gemacht, er hat schon besucht, er hat sich hingesetzt. Jetzt kommt der Enkel von Sayyidah Hazrat, geht in die Schlange, er wollte auch die Hand küssen von Sheikh Ali Arinji Hazrat. Er kommt dran, er küsst seine Hand und dann normalerweise lässt man die Hand los, man geht weiter. Ne? Kennen wir alle. Sheikh Ali Arinji Hazrat lässt seine Hand nicht los. Er kennt ihn nicht. Sahiden. Er hat ihn noch nicht gesehen, er weiß nicht, wer er ist. Er sagt, wer bist du? Er schämt sich so, er weiß nicht, was er sagen soll. Er sagt, wer bist du? Und dann sagt Sayyidah, der sitzt, er sagt, das ist der Sohn von Mohammed Said. Er sagt nicht, das ist mein Enkel. Er sagt auch nicht, das ist der Sohn von meinem Sohn. Er sagt den Namen von seinem Sohn, das ist sein Sohn. Und dann Sheikh Ali Arinji steht auf, er sagt, oh mein Sayyid, er küsst seine Hand und er küsst die Hand von dem Enkel, obwohl er der große Gelehrte dort ist, der besucht wird. Und dieser Sayyid war voll beschämt. Er sagt, so ein Mohabbet hat mich umfasst von ihm. So sehr hat er ihn respektiert. Er sagt, er wusste nicht, wer ich bin, aber er hat gerochen, wer ich bin. Sie riechen die Ahle Bayt. Sie respektieren die Ahle Bayt so sehr. Und das sehen wir auch bei diesem großen Gelehrten. Und auch immer noch in dieser Zeit. Wer von uns wusste, dass es die Familie des Propheten a.s.w. noch gibt in dieser Zeit, bevor er diese Werke gelesen hat und in diesen Ortschaften war. Wussten wir nicht. Zum historischen Kontext, inshallah, gehen wir rüber. Über Ekber Shah hatten wir schon genug geredet. Und subhanallah, das ist so ein Mann, so eine Zeit. Je mehr Informationen man über ihn bekommt, desto ekliger wird es. Ja, man denkt, man hat schon so das Maximum an Ekelhaft erreicht. Ja, wir hatten ein paar Punkte. Die muslimischen Frauen werden mit Hindus verheiratet, Schweine müssten geschlachtet werden, gegessen werden von den Muslimen, sie dürfen nicht beten, es ist ekelhaft. Ne? Er sieht sich selber als Prophet, Gotteskomplex. Interessant ist, er war selber mal Muslim und wurde von einem Iraner überzeugt, diese Wege zu gehen und eine neue Religion zu gründen. Der Fehler, der mir unterlaufen ist, ist, der Sohn von seinem Enkel, sein Urenkel, Sultan Alemgir, war ein großer Padishah später. Ne? Ahkam Sharia, er hat Terawih mit Hatim vorgebetet, er ist ein guter Muslim, so ein von seiner Familie. Und dann hatte ich gesagt, dass sein Sohn und sein Enkel aber nicht viel besser waren als er. Sie hatten auch Probleme, sie waren aber nicht annähernd so schlimm, denn sie waren Muslime. Und da sind ein paar sehr interessante Sachen in der Beziehung zwischen dem Sohn von Ekber Shah, Selim Jihangir, und Imam Rabbani sind passiert. Sehr interessante Sachen. Und die würde ich gerne mit euch teilen. So, was haben wir jetzt? Ekber Shah, dieser Tyrann, dieser Salim, ist gestorben. Du hast Zwiespalt, Krieg um den Thron jetzt. Thron ist frei. Und Selim Jihangir, sein Sohn, kommt an die Macht. Er ist Muslim. Ob er Ahl Sunnah ist oder nicht, ob er Sünden hat oder nicht, steht im Raum. Aber er ist Muslim, er hat Iman gemacht. Er behauptet nicht, dass er ein Prophet wäre wie sein Vater. So, jetzt hat Imam Rabbani also zu der Zeit viele Schüler, viele Mürids. Nicht nur im Volk, sondern auch Militär, Bürokratie. er in hohen Positionen sind seine Schüler. Und das wissen die Leute natürlich und machen jetzt Selim Cihangir was? Sie machen ihm Westwester. Sie sagen, er hat so viele Männer hier, er kann die stürzen. Sie gehen von dieser Ader von ihm und lassen sie befeinden. Währenddessen Imam Rabbani Asim möchte ihn für sich gewinnen. Er schreibt ihm auch Briefe, islamische Briefe, hohe Briefe. Er möchte ihn auf seine Seite holen. Aber was sehen wir hier? Selim Cihangir ist ein normaler Muslim mit nicht einem tiefen Verständnis in der Religion. Er versteht Imam Rabbani Asim falsch. Er denkt, er hätte unislamische Gedanken. Er versteht dieses Tasawuf nicht. Und dann noch mit der Gefahr sowieso, die er politisch sieht, diese Angst, die er hat, was macht er? Er packt Imam Rabbani Asim ins Gefängnis. Also nach der Zeit von Ekber Shah passiert das. Imam Rabbani Asim wird ins Gefängnis geschmissen. So jetzt, diese Vorwürfe hast du. Imam Rabbani Asim sagt, nein, ich möchte nicht deinen Thron und ich meine nicht das, was ihr von mir behauptet. Er sagt, also die Anschuldigungen, sagt er, stimmen nicht. Dann sagt Selim Cihangir, da sieht man auch noch zu der Zeit, was für ein Muslim-Islam-Verständnis er hatte, er möchte, dass Imam Rabbani Asim das Sajda vor ihm macht. Er ist der Sultan. Er sagt, okay, du sagst, du möchtest nicht mehr Thron, so sinngemäß, dann mach Sajda vor mir. Imam Rabbani sagt, nein, mach ich nicht. Er sagt, okay, geh wieder ins Gefängnis. So eine Situation. Dann hast du jetzt aber daneben wen? Den Enkel von Ekber Shah, den Sohn von Sultan Cihangir. Viele Namen, aber inshallah können wir das verstehen. Shah Cihan. Er hat jetzt aber eine Muhabbet zu Imam Rabbani Asim. Er hat eine Muhabbet zu ihm und er möchte nicht, dass er leidet. Was macht er? Er schickt ihm ins Gefängnis Fiqh-Bücher, wo Fetwas stehen, dass man zu dem Sultan Sejde machen darf. Er sagt, mach einfach, dann lassen dich in Ruhe, mein Vater so. Mach einfach, die lassen dich dann gehen. Und dann schreibt er ihm einen Brief, er sagt, nein, das ist für Zaruret, wenn du Angst hast vor dem Tod, darfst du das machen. Sowas ist nicht Jais. Er schildert seine Position, erklärt ihm das. Danach darf Imam Rabbani Asim nochmal gehen, nochmal seine Position erklären. Und diesmal hält er so eine Rede, dass sogar Selim Cihangir mit seinem nicht so guten Verständnis akzeptiert, was er sagt. Und es wird sogar berichtet, dass ein Hindu-Kommandant dort Muslim wird. Von der Verteidigung von Imam Rabbani Asim, wie er seine Sicht verteidigt über seine islamischen Aussagen. Er akzeptiert aber, was passiert? Sein Nefs hält trotzdem nicht aus, weil er neben sich zu viele Stimmen hat, zu viele Leute, die Islamfeinde sind, nicht auf dieser Seite sind. Und sie sagen, nein, er ist eine zu große Gefahr, egal was er sagt, er wird dich stürzen. Sie machen ihm Nefs, sie machen politischen Druck. Er schmeißt ihn wieder ins Gefängnis. 3 Jahre. 3 Jahre ist Imam Rabbani Asim im Gefängnis für nichts. Er hat nichts getan. Es wird berichtet, er wird auch noch zu einem Gefängnis geschickt, weiter weg, wo hunderte von Nicht-Muslimen sind. So ein Kaff. Es wird berichtet sogar von einem, lass mich nicht lügen, einem amerikanischen und englischen Autor. Er schreibt einen Bericht. Zu der Zeit von Selim Cihangir gab es einen Imam Ahmed Mujaddid, schreibt er. Er wurde ins Gefängnis gepackt und nach 2 Jahren waren alle inhaftiert Muslime. Hunderte. Es wird berichtet, jeder Inhaftierte in diesem Gefängnis, Hunderte wohnen zu Muslimen. Denn egal, wie sie versuchen, ihn loszuwerden, die Leute ziehen sich zu ihm. Er hat eine Anziehungskraft, weil er den Weg von Ali Sallallahu Alaihi Wasallam geht. Weil er nicht nur das Wissen hat, sondern es auch praktiziert. Er hat nicht nur Shariat Ilm, Akida Ilm, er ist Tasawuf in Person. Er lebt den Zustand des Ihsan, dass du immer von Allah Ta'ala gesehen wirst. Und die Leute spüren das und werden gezogen zu ihm. Danach passiert was Interessantes. Nach 3 Jahren wird er rausgelassen. Und man weiß nicht genau den Grund. Sultan Cihangir hat sich irgendwann entschieden, er hat klaren Kopf bekommen und hat gemerkt, ich habe ihm Unrecht getan. Das war nicht in Ordnung. Er hat nichts getan eigentlich. 3 Jahre im Gefängnis. Er hat ein bisschen Probleme mit seiner Entscheidung. Er holt ihn raus und es wird sogar überliefert, was der Grund dafür gewesen sein könnte, dass er den Propheten a.s. im Traum gesehen hat. Und er ihm gesagt hat, wieso lässt du diesen großen Gelehrten im Gefängnis für nichts? Und hat mit ihm geschimpft bei Namen. Und dann hat er Töbe gemacht, hat ihn rausgeholt. Und nicht nur das, er hat ihn eine Jüppe angezogen und ihm sogar, es wird 1000 Rupies hat er ihm geschenkt. Denn er hat eine wahrhaftige Töbe gemacht. Man weiß aber nicht genau, Sahiran, was der Grund war. Und dann ging das so weiter. Also er wurde eingeladen im Arabania, er hat ihn Sohbet gehalten. Er schreibt sogar in einem Brief, interessant, weil das Politiker sind und viel Ahle Dunya, möchte ein so ein großer Gelehrter nicht mit ihnen verweilen. Und er schreibt einen Brief, er sagt, ich bin hier gegen meinen Willen eigentlich. Also mein Nefs will nicht mit ihnen zusammen sein, aber ich weiß, dass eine Stunde, die ich hier verbringe, viel mehr wert ist als viele Stunden woanders, weil wenn er sie überzeugt, dann wird das Land gerettet. Wenn du einen auf der Straße vom Islam inspirieren lässt und er Muslim wird, wird sich nicht viel aber im Land verändern. Aber wenn du dann den Sohn des Sultans, den Sultan selber, Sohbet erzählst und sie verändern sich, dann wird sich das ganze Land verändern und das Volk inshallah. So viel zum historischen Kontext. Lass uns inshallah mit dem Brief weitermachen. Das ist der letzte Part von dem Brief. Zuletzt war Allahu alim der Hadith, den wir gelesen hatten. So schreibt er jetzt weiter an Sheikh Said Farid, Qudissuhu. Die Tatsache, dass die Kufr-Angelegenheiten, Unglaube, Kufr-Angelegenheiten, die sich in den vergangenen Jahren ausgebreitet haben, nun weit und breit zu sehen sind, lastet schwer auf dem Muslim. Shah Akbar hat Generationen zerstört. Selbst wenn er tot ist, seine Spuren sind da. Du hast Generationen, die ohne Koran aufgewachsen sind, ohne diese Gelehrten aufgewachsen sind. Viel Bid'ah, viel anti-islamisches. Auch wenn jetzt der Sultan gut ist, das ist noch viel verbreitet, sagt er. Und das lastet schwer auf den Muslim. Wie sollen die jetzt unterscheiden zwischen Hinduismus, Buddhismus, Schia-Muslime sind sehr viele da, Ahle Sunna-Muslime, wie soll ein Jugendlicher in dieser Zeit das unterscheiden? Er sagt, das lastet schwer auf den Muslim, dass das so gekommen ist, dass es so ist. Was müssen wir also machen, sagt er. Heute ist es die erste Pflicht eines jeden Muslims, seinen Freunden von den Übeln dieser Schurken zu erzählen und zu versuchen, die Zeichen des Unglaubens aus den Reihen der Menschen zu entfernen. Das ist die Pflicht von jedermann, sagt er jetzt. Du hast so einen Zustand, diese ganzen Kufr-Zustände. Wir werden inshallah auf ein paar eingehen, was dazu zählt. Aussagen, Gedankengänge. Und er sagt, es ist die Pflicht jetzt von jedem Muslim. Angemerkt, was haben wir vorher gelesen? Die erste Pflicht eines Mukallif ist was? Akaid-Ilm und Shariat-Ilm, Fiqh-Ilm, sich anzueignen und danach zu handeln. Sprich, jemand, der das gemacht hat, soll jetzt diese Aufgabe machen. Weil wenn du jetzt auf einmal mutig wirst und ohne Training in den Kampf reingehst, dann wirst du geschreddert. Also wenn du jetzt ohne Ilm dahin gehst und jetzt sagst, ich muss jetzt die Kufr-Angelegenheiten aus den Reihen der Menschen rausziehen und dann guckst du nach einer Woche, dann finden wir dich hier nicht mehr, dann sitzt du mit denen auf einmal zusammen, weil du selber noch nicht gesichert warst. Aber er sagt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die müssen diese Aufgabe jetzt erfüllen. Weil sonst werden diese Menschen gar nicht wissen, was richtig und falsch ist und in Verderben gehen. Anzeichen von Kufr, ein paar Stück. Damit wir inshallah diese Pflicht wenigstens einmal erfüllt haben, ein bisschen, für einen Moment. Interessant, wenn jemand sagt, ich akzeptiere nur den Koran und ich brauche keine andere Quelle. Er sieht den Propheten nur als harscher Postboten, ist das ein Anzeichen von Kufr. Es kann zum Unglauben führen. Wenn er sagt, seine Aufgabe ist zu Ende. Und interessant, ich habe das vor ein paar Wochen auf Instagram Kommentare unter einem Post, hat jemand geschrieben, ja, man soll sich den Propheten fügen, aber der Prophet Hascha ist tot, man hat sein Vorbild nicht mehr und jetzt kann man sich nur noch dem Koran folgen. Ja, genau das, was hier gesagt wird. So ein Gedankengang ist ein Anzeichen von Kufr, von Unglaube. Sich lustig machen über das Jenseits und was dort passiert. Das hat man bestimmt schon mal gehört, leider, wenn manche Leute, die sündigen, nicht so praktizierend sind, aber sie sind Muslime. Wenn du ihn dann versuchst zu ermahnen und er sagt, ist doch egal, wir brennen kurz und gehen wieder raus. Harsha. Im Türkischen gibt es diesen Satz leider zu oft. Dieser Satz ist schlimmer als die Sünde, die er gemacht hat. Und dem ist er sich nicht bewusst, dass er denkt, er könnte einfach kurz in Jahannam springen und wieder rausgehen. Das ist sich lustig machen und nicht sich bewusst sein über das, was Allah Ta'ala ist und möchte von dem Menschen. Noch ein Gift in dieser Zeit. Gefallen finden an den Festtagen der Nichtmuslime. Weihnachten, Silvester. Ja, sehen wir leider zu oft, dass viele Muslime das machen. Hier wird nicht mal gesagt, dass mitmachen. Ja, nee, das ist eine andere. Hier wird gefallen gesagt. Ja, nee, du bist zu Hause und denkst dir, boah, ist das schön, was die machen. Weil du wieder nicht verstehst, dass Allah Ta'ala dir eine Wahrheit gegeben hat. Sie gegen die Wahrheit Allah Ta'alas gehen und du sozusagen das dir ein Gefallen gibt, das was die machen. Ja, nee, dann möchte ich gar nicht darüber denken, was das Mitmachen davon ist. Ja, nee, ich erinnere mich noch, wir waren in der Moschee, wir hatten Sohbet, Silvester. Der Hodja hat diesen Tag dafür genommen, von den Sohbet gegen Silvester zu reden. Unsere Werte, deren Werte, was das repräsentiert, wie gefährlich das ist. Die Jugendlichen sind von diesem Sohbet rausgegangen, haben vor der Moschee Böller geschmissen. Der Hodja hat seine Pflicht gemacht, mehr kann er nicht machen. Aber dann muss sich der Jugendliche bewusst sein, dass sein in der Jami beten und sein sich in dem Jami-Lokal aufhalten und in der Schule, ich bin der Supermuslim, ihn nicht viel bringt, wenn er dann Gefallen findet an den Sachen von diesen Leuten und da mitmacht. Ein Grundgesetz ist was? Zufriedenheit gegenüber Küfr ist Küfr. Zufriedenheit. Gehen wir ein bisschen drauf ein. Jemand macht sich lustig über eine Sünde, also er sieht die Sünde klein und du findest das auch witzig und lachst darüber. Das ist auch Unglaube. Ein Comedian macht sich lustig, habe ich auch leider mit meinen eigenen Ohren gehört, macht sich lustig über unsere Mutter Maryam und sagt, stellt euch vor, Harsha, Harsha, ich schäme mich das zu nennen, aber das sehen wir leider, das hören wir leider. Er sagt, stellt euch vor, jetzt kommt eine Frau, ist schwanger und sagt, ja, da ist aber kein Mann und so, würdet ihr das glauben? Er macht sich darüber lustig, dass sie Harsha gelogen hätte, dass das, wenn das jetzt passieren würde, würdet ihr das glauben? Wenn ich jetzt über seine Aussage lachen würde und das witzig finde, trete ich selber aus dem Islam aus. Weil ich an einen Grundsatz des Islams nicht glaube oder es wenigstens mich darüber lustig mache und es okay finde, wenn jemand anderes darüber lacht. Deswegen Lieder, die wir hören, Filme, die wir sehen, Posts, die wir sehen, müssen wir unglaublich aufpassen, weil wenn dort ein Inhalt sein sollte, was oft der Fall ist, und wir darüber lachen, und das ist aber eine Sache, die eine Kufr-Angelegenheit ist, dann fallen wir selber in dieses Loch. Obwohl wir vielleicht davor den Tag bei Hupana waren und bis 5 Uhr morgens Sohbet gemacht haben. Aber dann sind wir in Unglauben gefallen, während wir am Handy am Scrollen waren und gelacht haben. Einfach so. Sehr gefährlich, Amir. Aussagen wie, das hört man vielleicht von unwissenden Älteren, wenn ein Muslim zu Sohbet geht, ein Jugendlicher, der sich ein bisschen anstrengt und dann vielleicht keine Arbeit noch nicht gefunden hat, in diesem Zustand ist, dann kann ein Satz fallen wie, mit Inshallah oder Mashallah wird dein Magen nicht satt. Oder mit dem Gebet wird dein Magen nicht satt. Die Aussage, dass diese Person arbeiten muss, ist eigentlich richtig. Er soll nicht faul sitzen. Aber das Kleinmachen der islamischen Werte, der Wörter Inshallah, Mashallah und des Gebetes, diese Pflichten klein zu sehen und die Dünya so emporzuheben, du beschäftigst dich mit so kleinen Sachen, du musst arbeiten gehen, harsche, harsche. Ist Unglaube. Ist ein Zeichen von Unglauben. Allah Ta'ala mit den Geschöpfen ähnlich zu machen. Ein großer Punkt, ein großes Gift, was wir heutzutage sehen. Kommt ein Bruder letztens zu mir, der hier ist. Er wird angesprochen im Fitnessstudio. Von einem der sich wahrscheinlich selber als Salafi betitelt, als Wahhabi betitelt. Sie kommen zum Reden und er möchte diskutieren im Fitnessstudio. Er möchte jetzt eine islamische Diskussion haben über die Wahrheit im Fitnessstudio. Und dann stellt er diese Frage aus dem Nichts zu diesem Bruder, der hinkommt. Wo ist Allah? Er sagt, wo ist Allah? Und dann, was sagt der Bruder? Allah Ta'ala ist nicht gebunden an Raum und Zeit, lass mich bitte in Ruhe, jetzt geh. Aber worauf will er hinaus? Nein, ihr denkt falsch und Allah Ta'ala ist im Himmel und Allah Ta'ala sitzt auf seinem Thron. Das ist Anzeichen, das ist Küfr. Weil du Allah Ta'ala mit einem Geschöpf gleich machst. Was haben wir noch? Das sind unglaublich wichtige Sachen. Und diese Gruppierung, die wir gerade angesprochen haben, fallen auch in diese Falle, islamisches Wissen und die Ahlus Sunnat Gelehrten niederzumachen. Schlechte Wörter gegenüber sie zu sagen. Ja, eine vergisst schlechte Wörter wie, obwohl das auch schon in der Kategorie ist, Imam Azam, Imam Abu Hanifa hat zum Beispiel eine Aussage getroffen, eine Fatwa gemacht, Ijtihad gemacht. Er liest ein Hadith und sagt, nein, er hat nicht recht. Das zählt auch schon in diese Kategorie. Weil er so eine Fatwa niedermacht mit seiner eigenen Meinung. Aber sie gehen noch viel weiter. Sie beschuldigen sie harscher mit dem Unglauben. Sie sagen, diese großen Gelehrten haben Unglaube betrieben. Und das an sich zu behaupten, für so eine Person wie dich, ist auch Unglaube. Der letzte Punkt, den ich heute ansprechen werde und auf den wir gleich ein bisschen tiefer eingehen, Mu'jize und Keramet. Die Wunder der Propheten, der Evliyas, nicht zu akzeptieren, ist auch Kufr, Unglaube. Wir werden inshallah darauf eingehen, ein bisschen, was Mu'jize und Keramet ist, was der Unterschied ist und wie wir daran als Ahlus Sunnah wal Jama'ah zu glauben haben. Lesen wir ein bisschen weiter. Ein sehr interessanter Satz, dass diese schlechten Anzeichen weit und breit verbreitet sind, könnte auch daran liegen, dass man die Schlechtigkeit darin nicht versteht. Ja, manchmal ist es wirklich gar nicht ein unbedingt jetzt den Islam schlecht machen und wir wollen so sein wie die. Es ist einfach ein, manche Muslime feiern dieses Weihnachten, weil sie nicht verstehen, wie schlimm das ist. Sie sagen diese komischen Aussagen, wie wir vorher getroffen haben, weil sie nicht wissen, was das für eine Gefahr ist. Das schützt sie aber nicht davor. Er sagt, weil das der Grund sein könnte, dass sie das nicht wissen, ist es unsere Aufgabe, sie aufzuklären. Ganz einfach. Was sagt er zu diesem Gelehrten? Wenn du kannst, sende eine Botschaft an die religiösen Menschen, denen du vertraust. Sie sollen dem Volk diese Zeichen des Unglaubens verkünden. Muss. Diese Gelehrten wissen die Wahrheit und die anderen nicht. Sie sind im Verderben, sie leben in Unwissenheit in der Dunya. Und da muss jemand kommen, an der Hand packen, aus diesem Schlamm rausziehen und sagen, das ist falsch, was du machst. Und leider ist diese Aufgabe zu Menschen wie uns geblieben jetzt. Obwohl wir gar nicht qualifiziert sind. Aber es ist so ein Angriff und so wenig große Leute, die öffentlich dagegen reden, dann ist die Pflicht zu uns gefallen. Das sagt ja der Opa von unserem Sheikh, Sheikh Abdul Hakim al-Husseini, Qudussuduha. Kommen ein paar Hodjas zu ihm und fragen ihn, ja Sheikh, warum sind die Wekils, also die bei den verschiedenen Standorten, bei den Dergas von euch, die dort beschäftigt sind, die sich darum kümmern, ein Wekil pro Derga zum Beispiel. Warum sind diese Wekils, die da auf Ordnung passen sollen, aufpassen sollen, warum sind die solche Jahils in dieser Zeit? Früher waren das große Gelehrte, die diese Aufgabe übernommen haben. Jetzt habt ihr so Unwissende, die da sind. Was antwortet der Opa von unserem Sheikh, dieser große Gelehrte? Er sagt, ihr Hodjas macht eure Aufgabe nicht mehr. Ihr seid faul. Weil ihr das nicht macht, müssen wir mit ihnen arbeiten. Ganz einfach. Ihr macht das nicht, das muss jemand machen. Dann geben wir unsere Energie in diese Menschen, damit sie diese Aufgabe trotzdem noch erfüllen können. Und in dieser Situation sind wir auch heute. Es ist nicht notwendig, außergewöhnliche Taten zu vollbringen oder ein Wunder, Mu'jize Kerame zu haben, um die Gebote des Islams zu verkünden. Grundgesetz. Wenn du denkst, das ist nur eine Aufgabe von Propheten und Evliyas, Er sagt, nein, ist es nicht. Du musst nicht unbedingt ein Keramet haben, ein Mujiza. Mujiza kannst du sowieso nicht haben. Darauf werden wir eingehen. Um diese Gebote des Islams zu verkünden. Es ist notwendig, dass diejenigen, die wissen, diejenigen lehren, die unwissend sind. Noch ein weiterer Grundgesetz. Diejenigen, die wissen, sollen die lehren, die es noch nicht wissen. Und dafür muss man nicht immer alles wissen. Es reicht, dass man je nach Person diese gewissen Sachen lernt, sich anstrengt. Wir müssen jetzt kein Allame Alim sein und mit Sadiq rumlaufen, um diese Wahrheiten zu sprechen. Ich erzähle jetzt nur das Wie. Verzeiht mir das Was. Das Wie lernt ihr, indem ihr hier hinkommt. In den Unterricht von Abdus Samad Abi, was? Charakter von Ali Salatu Wassalam. Ich kann euch jetzt sagen, Imam Rabbani hat gesagt, du hast diese Pflicht. Aber das Wie lernt man hier mit der Zeit. Man soll nicht direkt gehen und mit dieser Theorie versuchen, nach seinem eigenen Kopf Praxis zu machen. Du kannst jetzt nicht mit den Sachen, die ich vorgelesen habe, nach Hause gehen und ein Tyrann werden und sagen, nein, ihr macht alle Unglauben. Das ist nicht das Ziel dieser Sache. Man soll sich selber einmal dabei bewusst werden, selber davon wegkommen und indem man hier hinkommt, wird man die Methodiken, die Adab, den Respekt, die Methode, wie man vorzugehen hat, wie man selber lernt und andere Leute versucht zu belehren, lernen. Deswegen muss man auch da wieder vorsichtig sein und nicht falsch verstehen bitte. Zu sagen, ich hatte keine Position, keine Stärke und keine Kraft, über das Schlechte in den Sachen, die der Islam verboten hat, zu erzählen, solche Entschuldigungen ausreden, werden den Menschen am Tag des jüngsten Gerichts nicht vor der Strafe befreien. Also wenn du jetzt behauptest, Tahirab ist hier der Wekil und nur er soll die Wahrheit erzählen und ich bin nicht in der Position und ich habe nicht diese Kraft und ich bin jetzt einfach hier wie ein Baum, stelle ich mich jetzt hier hin und er soll die ganze Hizmet machen, dann hast du gar nichts verstanden. Weil dann wirst du auch nicht gerettet werden vor der Strafe, weil du auch nicht deine Aufgabe gemacht hast. Das ist nicht nur die Aufgabe von den Scheichs, von denen, die eine gewisse Position stärker haben. Jeder nach seinem Maß. Manchmal ist es vielleicht nur, dass der Vater seinem Sohn was sagen kann. Manchmal kann er das auch nicht sagen. Manchmal einer zu seinem guten Freund, manchmal einen, den du auf der Straße siehst. Es ist immer individuell. Die Propheten, alayhi salatu wassalam, die Höchsten der Menschen waren, haben die Gebote und Verbote des Islams verkündet. Nicht wahr? Die Propheten kamen. Erste Aufgabe ist was? Die Menschen sollen nicht mehr Götzen anbeten, sondern an einen Gott glauben. Ne? La ilaha illallah. Den Propheten akzeptieren. Und dann Gebote und Verbote wurden verkündet. Jetzt aber haben wir was? Die Völker glauben nicht direkt, weil das ist schon jetzt eine harte Sache, die du sagst. Du kommst jetzt und du sagst, ich bin Prophet, ich kriege Wahi von Allah Ta'ala. Ein Engel kommt und ich habe ein Buch. Das musst du jetzt beweisen. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Und dann haben die Völker was gesagt? Sie wissen, okay, von einer Prophetie schon mal gehört vielleicht. Du sagst, du bist Prophet, dann zeige uns ein Wunder. Mujize nennt man das. Dann zeige uns ein Wunder. Was sagten sie? Es ist Allah Ta'ala, der die Wunder erschafft. Unsere Aufgabe ist es, seine Gebote zu verkünden. Wenn Allah Ta'ala will, so hat er sich dann den Völkern erbarmt, also war barmherzig mit ihnen und hat in diesem Augenblick ein Wunder erschaffen, damit sie glauben und die Glückseligkeit erlangen. Gehen wir ein bisschen auf Mujize ein. Wir haben gesagt, wer an Mujizes und Keramets nicht glaubt, begeht Küfr. Warum? Weil beide Sachen im Koran deutlich erwähnt werden. Unterschiede jetzt. Was passiert bei diesen Sachen? Wir haben Adetullah, das Gesetz Allah Ta'alas. Allah Ta'ala hat alles mit einer Wesila und mit Gesetzen erschaffen. Wenn ich das jetzt, dieses Glas hochheben würde und loslassen würde, würde es fallen. Das ist das Gesetz Adetullah, Allah Ta'alas. Mujiza Keramet ist was? Wenn Allah Ta'ala durch eine Wesile, durch einen Menschen, dieses Gesetz bricht. Zum Beispiel, wenn jemand stirbt, bleibt er tot. Kommt Isa a.s., Allah bricht dieses Gesetz mit ihm und er erweckt Tote wieder zum Leben. Gesetz ist was? Damit ein Kind auf die Welt kommt, Vater, Mutter, er bricht das Gesetz durch die Wesile von unserer Mutter Melia. Das sieht man immer wieder. Es gibt, um etwas zu trennen, musst du dort sein. A.S. hat von seiner Stelle aus den Mond getrennt. Allah hat mit der Wesile von ihm dieses Gesetz gebrochen. Keramet ist was? Ist genau das gleiche Ereignis, durch die Wesile aber von einem Evliya, nicht von einem Propheten. Macht ein Prophet diese Sache, nennt man das Mujize. Macht ein Evliya diese Sache, nennt man das Keramet. Warum ist das Pflicht, dran zu glauben? Weil auch diese Sache im Koran vorkommt. Unsere Mutter Maryam war keine Prophetin. Sie war kein Prophet. Nach der Akida Reshul Maturid ist das wie, eine Frau kann kein Prophet sein. Im Koran wird aber berichtet, dass sie im Winter Sommerfrüchte hatte und im Sommer Winterfrüchte hatte. Also sie hat Früchte bei sich, Rizq bei sich, was gar nicht wächst. Wo hat sie das? Sie hatte sich zurückgezogen und ihr Onkel hat, es wird berichtet, 9 Türen hinter ihr abgeschlossen, damit keiner zu ihr kommt. Sie hat sich zurückgezogen. Er ist der Einzige, der diese Schlüssel hat. Diese Geschichten sind im Koran. Er macht diese 9 Türen auf, er guckt, da sind Früchte, die er nicht gebracht hat. Und Maryam, woher kommen diese Früchte? Sagt, Allah Ta'ala hat mir gegeben, ja Onkel. Das ist ein Keramet. Andere Geschichte im Koran, Suleiman a.s. Man weiß über Suleiman a.s., er hatte viele Befugnisse von Allah Ta'ala und er hatte die Dschinn unter seinem Befehl. Jetzt kommt eine große Königin, man nennt sie Bilqist, eine große, mächtige Königin, kommt jetzt in Richtung von Suleiman a.s. Wochenlange, monatelange Reise vielleicht. Und sie ist bekannt für ihren Thron. Sie hat einen mächtigen Thron. Riesig. Überall bekannt. Suleiman a.s., der jetzt über diese Fähigkeiten besitzt, der diese Fähigkeiten besitzt, sagt zu dem Dschinn, sinngemäß, kannst du mir diesen Thron bringen? Ja, kann ich. Wie lange brauchst du dafür? Bis du von deinem Stuhl aufstehst, brauche ich, dann ist dieser Thron von Bilqis bei dir. Das dauert mir zu lange. Wer ist da noch? Ein Evliya, ein großer Evliya. Diese Geschichte ist im Koran. Ich kann das auch bringen, ja, Suleiman a.s. Wie lange brauchst du? So schnell, dass du nicht mal deine Augen auf und zu machen kannst und das ist hier. Und Suleiman a.s., bevor er seine Augen auf und zu machen kann, ist der Thron von Bilqis bei ihm. Und er sieht es physisch. Und dieser Mensch war kein Prophet, er war ein Evliya. Dann kommt Bilqis. Suleiman a.s. sagt zu ihr, du bist doch bekannt für deinen Thron. Ne? Jeder kennt deinen Thron, was für ein mächtiges Ding. Ist das so einer? Ist das so ein Thron? Sie guckt, sie denkt sich, okay, das ist unmöglich, dass das schneller ankommen kann als ich. Ja, das wird auch noch kaputt gehen auf dem Weg, weil das so ein Ding ist. Sie sagt, Sanki, ich habe einen, so einen. Genau so einen habe ich auch. Und er sagt, das ist deiner. Und er zeigt sozusagen die Keramet von seinem Evliya neben sich. Man sieht bei den Propheten diese Mujizes. Ein Unterschied ist noch was? Jeder Prophet muss eine Mujize zeigen und haben. Ein Evliya muss weder haben noch zeigen. Das ist ein Unterschied. Also wenn jetzt ein Volk kommt zu einem Propheten, er sagt, du bist Prophet, dann zeig uns ein Wunder, dann muss er diesem Volk ein Mujize zeigen und Allah Ta'ala erschafft dieses Mujize für ihn. Bei einem Evliya, er muss kein Keramet haben. Er kann ein Gottesfreund sein, er kann ein Keramet haben, nicht zeigen, er kann auch keins haben, das schadet ihm nicht. Man sieht diese Wunder bei was? Bei den Sahaben und bei den Gelehrten auch später in der Generation unglaublich viele. Wie ist das jetzt, wenn eine Person diese Adetullah bricht durch Hilfe von Dschinns und schwarze Magie? Wie nennt man das dann? Weil das gibt's auch. Er kann dann auf einmal in gewisse Sachen der Zukunft, die was prophezeien und komische Sachen vollbringen, die gegen Adetullah sind, das nennt man Istidraj. Also Allah Ta'ala bricht sein Gesetz, kannst du, wenn du ein Prophet bist, wird er es erschaffen durch eine Mujize. Wenn du ein Evliya bist, dann kann er es erschaffen durch ein, dann nennt man es Keramet. Aber auf dem falschen Weg, wenn ein Sündiger das macht, durch schwarze Magie oder durch Jinns, dann nennt man es Istidraj. Fragt jemand Imam Rabbani, wie kann ich denn unterscheiden jetzt, ob das, was ich von diesem Evliya sehe, ein Keramet ist oder ein Istidraj? Vielleicht ist er nur ein Heuchler und er zeigt mir solche Wunder. Und da ist der Maßstab was? Wenn diese Person ein aufrichtiger Muslim ist, jeder weiß, er ist aufrichtig, sein Akida ist rein, Ahlus Sunnat wal Jamaat, seine Taten sind rein, er ist kein Sündiger, und sowas passiert, dann ist das eine Keramet. Wenn dort irgendwas nicht stimmt, wenn jemand zu dir nach Hause kommt, so ein Jinji-Hodja, und auf einmal er betet nicht mal und dann zeigt er irgendwelche Wunder, dann wisse, dieser Mann ist auf jeden Fall kein Evliya. Das ist Istidraj, was Allah Ta'ala gezeigt hat. Und von dieser Person sollte man sich fernhalten. Noch ein Unterschied, was Ahlus Sunnat, was für eine Grenze sie setzen. MashaAllah, yani, wir hatten ja bei Abdus Samad Abi das Thema Itidal. Ahlus Sunnat wal Jamaat ist Itidal in jeder Aktion. Unglaublich schön, unglaublich feines Denken. Wenn jemand jetzt sagen würde, die Mujize von den Propheten gibt es nicht oder ist Metapher, Hasha, ist nicht wirklich passiert, okay, diese Person tritt aus dem Islam aus. Wenn aber eine Person sagen würde, Evliya X hat kein Keramet oder ich glaube gar nicht daran, dass er ein Evliya ist, dann tritt er nicht aus dem Islam aus. Es kann sein, dass er ein Keramet hat, kann auch sein, dass er keins hat. Kann sein, dass er Evliya ist oder nicht. Vielleicht ist er ein ganz normaler Muslim. Also wenn er eine persönliche Aussage trifft, dann hat das keinen Schaden auf sein Iman. Aber die Gefahr ist was? Wenn dieser Mann, dieser Muslim wirklich ein Evliya ist und du leugnest ihn und sagst nicht nur, ich weiß nicht, ob er ist oder nicht, sondern du bist streng bei deiner Meinung. Was ist das denn für ein Harscher? Was ist das für ein Evliya? Dann ist man wieder in sehr gefährlichen Gewässern. Weil dann hat man Krieg angezettelt zu einem Freund Allahs. Muss man auch aufpassen. Also, was hat Imam Rabbani also gesagt jetzt? Du brauchst weder Mujize noch Keramet, um das zu vollziehen. Was haben die Propheten gesagt? Es ist nicht unsere Aufgabe, Mujize hervorzubringen, sondern die Gebote Allah Ta'alas. Da muss man jetzt eine Trennung machen. Aufgabe ist was anderes und Delil, also der Beweis, dass Prophet ist, ist was anderes. Er muss ein Mujize vollbringen, aber es ist nicht das, warum er gesandt wurde. Er muss Frieden und Gerechtigkeit mit den Gesetzen Allah Ta'alas unter den Menschen bringen, indem er sie aufklärt. Der letzte Part von dem Brief. Es ist notwendig, den Islam zu verkünden, ihn der Jugend beizubringen, seine Vorzüge zu erklären und die Lügen und Verleumdungen der Feinde zu beantworten. Wenn die Wissenden es nicht kundgeben, so werden sie nicht vor der Strafe und Pein bewahrt. Während er diese Pflicht erfüllt, dieser Muslim, während er diese Pflicht erfüllt, sollte er worauf achten, dass er keinen Unfrieden, Fitne stiftet. Also hier ist nochmal ein Appell. Du hast diese Pflicht, aber lerne, wie du es umzusetzen hast. Lerne, wie der Prophet a.s. es umgesetzt hat. Lerne, wie die Awliya-i-Kiram, die Sadat-i-Kiram, ne, unser Sheikh es umsetzt, in einer schönen Weise, ohne Unfrieden zu stiften. Und jetzt noch ein Punkt, weil manchmal oder oft, vor allem in dieser Zeit, wenn ein Muslim sich jetzt engagiert in einer Jamaat, ob es jetzt nur für sich persönlich ist oder auch in einer Gemeinde, wird er Backlash bekommen. Er wird von seinen Freunden vielleicht, von seinem alten Freundeskreis, von seiner Familie, von gewissen Personen Sprüche bekommen. Oder vielleicht wird er versucht, zurückzuhalten. Bei manchen, zum Beispiel bei unserem Bruder Yusuf, war das damals physisch. Er wurde physisch von seinem Stiefvater angegriffen. Bei manchen ist das einfach nur mit Worten ein Angriff, was auch sehr tief schneiden kann manchmal. Du hast diese Pflicht, sagt er, und aber es kann auch sein, dass dich solche Schwierigkeiten treffen. Jetzt höre, denn es gab keine Schwierigkeiten und keine Folter, welche die Propheten alaihimussalat wa taslimat nicht erlitten haben, während sie die Gebote Allah Ta'alas verkündeten. Der größte von ihnen, Rasulullah alaihissalat wa salam, sagte was? Kein Prophet hat je so gelitten wie ich. Also er sagt, achte darauf, dass du richtig damit umgehst, aber wenn du leiden wirst auf diesem Weg, wenn die Leute dich leugnen werden, wenn dein Nefs kratzt, weil du auf gewisse Sachen opfern musst, damit du was Gutes machen kannst, wenn deine Frau, deine Kinder dich nicht verstehen, wenn deine Familie, deine Freunde dich nicht verstehen, wenn du komisch angeguckt wirst, dann wisse, es gibt kein Leid, was die Propheten auf diesem Weg nicht erlitten haben. Und ehre dich dann in diesem Moment. Wenn du nicht Grund warst deswegen, wenn du nicht einfach nur einen schlechten Charakter hattest und die Menschen nicht deswegen hassen, sondern du hast richtig gehandelt und hast so diese Reaktion bekommen, dann nehme das als Krone für dich, denn du gehst den Weg der Propheten. Und wenn du diesen Weg gehst und du hast nie eine Schwierigkeit, dann schau mal auf dein Leben, ob was für ein Muslim du bist. Denn vielleicht bist du nicht auf dem Weg der Propheten, vielleicht gehst du einen falschen Weg. Er beendet seinen Brief mit einer Übersetzung von einem persischen Doppelvers, der seine Sorge nochmal ausdrückt, Imam Rabbani Qudissallahu. Er schreibt sinngemäß, mein Leben ist vorübergegangen, das Erzählen meines Zustandes konnte ich nicht. Also ich habe versucht, in diese Briefe meine Sorgen zu schreiben, euch mitzuteilen, was ihr machen müsst, was für Probleme wir haben. Er sagt, mein Leben ist zu Ende gegangen und meinen Zustand konnte ich euch trotzdem noch nicht erzählen. Die Nacht ist zu Ende, so unterbreche ich meine Geschichte, schreibt er. Für manche werden diese Worte leider nur eine Geschichte bleiben und für manche werden diese Worte eine Wahrheit werden, die ihr Leben verändern wird. Möge Allah Ta'ala uns von denen machen, die es nicht nur als Geschichte sehen, sondern als eine Wahrheit in unser Herz pflanzen und damit handeln. Amen. Es soll Baki Salam, ewigen Frieden Salam und Ikram auf euch sein. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة